well, einen schönen guten Morgen oder so. Ich begrüße Sie zur 14. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Heute wird es nur um öffentliche Bibliotheken gehen. In der zweiten Sektion werde ich über eine Studie sprechen, die ich selber durchgeführt habe und bei der ich 50 Jahresberichte von öffentlichen Bibliotheken aus dem letzten Jahr analysierte. Eine solche Analyse habe ich schon letztes Jahr gemacht und ich hoffe auch, die jetzt ein paar Jahre lang immer wieder machen zu können. In der ersten Sektion, also gleich, werde ich länger eine Umfrage aus dem australischen Bundesstaat New South Wales darüber vorstellen, was Leute an ihrer lokalen Public Library vermissten, als diese wegen des Lockdowns 2021 geschlossen war. Sektion 1. Was interessiert NutzerInnen an öffentlichen Bibliotheken? Was finden sie wichtig? Warum kommen sie? Das sind Fragen, die öffentliche Bibliotheken ständig begleiten und die darum auch ständig gestellt werden. Mal geht es darum, die Angebote von Bibliotheken so auszurichten, dass die NutzerInnen sie noch wichtiger finden. Mal darum, überhaupt zu verstehen, was die NutzerInnen denken. Und manchmal hat man auch den Eindruck, es geht ein wenig darum, das Selbstbewusstsein von BibliothekarInnen zu heben. In der Studie, die ich heute hier vorstelle, geht es um Zweiteres. Darum, überhaupt zu verstehen, was NutzerInnen an öffentlichen Bibliotheken wichtig finden. Aber, wie die AutorInnen der Studie selber ganz richtig schreiben, ist das eine grundsätzlich immer wieder gestellte Frage. Erstmal die bibliografischen Daten. Titel der Studie ist Part of My Daily Life – The Importance of Public Libraries as Physical Spaces. Da ist gleich ein Zitat aus der Studie selber im Titel, also Part of My Daily Life. Wir sehen also schon ein wenig, wo es hingeht. Erschienen ist sie gerade in der Public Library Quarterly als Latest Article, also ohne Heft und Seitenzahlen bislang. AutorInnen sind Philip Haider, Jane Garner, Simon Wakeling und Hamid A. Jamali. Alle von der School of Information and Communication Studies an der Charles Sturt University in Wagga Wagga, New South Wales, Australien. In diesem australischen Bundesstaat, New South Wales, bleiben wir mit der Studie auch. Dabei gilt, wie bei allen diesen Studien, dass der lokale Kontext immer eine Rolle spielt. Man kann die Ergebnisse nicht eins zu eins übertragen. Australien ist nicht der Dachraum. Die Public Libraries dort sind nicht die öffentlichen Bibliotheken in, weiß ich, Wien, Niederhelfenschwil oder Eisenach. Wir können aus solchen Studien immer etwas lernen, aber bevor wir die Ergebnisse einfach übertragen, sollten wir zumindest prüfen, wie ähnlich oder gerade nicht ähnlich sie mit dem Dachraum sind. Stichwort Kontext. In der Studie ist die Covid-19-Pandemie und die damit zusammenhängenden Lockdowns relevant. Die Zeitlinie und auch die Form der Lockdowns dazu waren in Australien anders als im Dachraum. Für die Studie relevant war vor allem der Lockdown Oktober bis November 2021, weil die Datenerhebung in diesen Zeitraum fiel. Interessant ist dabei, dass die Regeln für diesen Lockdown auch innerhalb des einen Bundesstaates sehr unterschiedlich waren. In und um Sydney zum Beispiel länger als im ländlichen Raum. Und, während es im Dachraum zu diesem Zeitraum fast schon eine Gewöhnung an die leider immer wieder notwendigen Schließungen gab, war dies in Australien zu diesem Zeitpunkt noch nicht so, sagen wir mal, eingespielt. Auch kurz vorneweg, in der Studie geht es um 4 Bibliothekssysteme, also Public Libraries in 4 Gemeinden mit allen ihren Filialen. Aber um welche genau, das wird explizit nicht gesagt. Sie sind anonymisiert. Wir wissen nur, dass 2 der Systeme sich in Gemeinden um Sydney, aber nicht in Sydney befinden und 2 außerhalb der Metropolregion Sydney. Okay, das alles zum Kontext. Worum geht es in der Studie konkret? Die AutorInnen führten in den 4 Gemeinden eine Online-Umfrage bei aktiven BibliotheksbenutzerInnen durch zu der Frage, was diese während des Lockdowns an ihrer Bibliothek vermissten. Aktive NutzerInnen heißt hier, dass sie während der letzten 12 Monate die Bibliothek oder deren Angebote irgendwie genutzt hatten. Haider et al. Betonen, dass die Situation Ende 2021 gut für eine Fragestellung dieser Art war. Die Menschen würden die Bibliothek nicht einfach nebenher benutzen können, sondern vor allem merken, was sie an der jeweiligen Bibliothek tatsächlich nutzen oder nicht nutzen würden, insbesondere von den Angeboten, die mit dem Raum Bibliothek zu tun hätten. Die Ausleihe von Medien war nämlich in der einen oder anderen Form immer möglich, wie das ja auch im Dachraum gehandhabt wurde. Zugegeben, ich bin bei solchen Umfragen und deren Ergebnissen immer ein bisschen skeptisch. Sie wurde über die Homepages und Social Media Accounts der 4 Bibliothekssysteme verbreitet. Es gab selbstverständlich keine Prüfung, ob die Teilnehmenden wahrheitsgetreu antworteten. Aber wer antwortet dann überhaupt auf solche Umfragen? Wer nicht? Man muss bei den Ergebnissen zumindest aufpassen und sie nicht überinterpretieren. Gut fand ich an der Studie allerdings, dass sie gerade nicht die Großstadt Sydney und deren Bibliotheken in den Mittelpunkt stellte, sondern eher durchschnittliche Gemeinden. Sydney, Melbourne oder halt auch Berlin, Zürich, Wien. Das Leben dort und dann auch, wie die Bibliotheken dort benutzt werden, ist halt doch immer noch etwas Besonderes. Aber der Großteil des Lebens eines Großteils der Menschen findet nun mal nicht in diesen Großstädten statt. Und dann habe ich auch gesehen, dass auf diese recht kurz angesetzte Umfrage in rund 6 Wochen immerhin 1295 Antworten eingingen, die ausgewertet werden konnten. Das hat mich dann schon überrascht, aber auch sicherer gemacht, dass die Antworten mehr sind als nur die lobenden Antworten von extrem aktiven NutzerInnen, die man sonst manchmal in solchen Umfragen findet. Insoweit sollte sie näher an der Realität sein. Sicherlich nicht repräsentativ im Sinne von alle möglichen NutzerInnen erreicht, aber doch durch die Masse der Antworten sollten einige Tendenzen erkennbar sein. Beim Vergleich der Antwortenden aus den 4 Netzwerken zeigten sich einige erkennbare Unterschiede, sodass wir davon ausgehen können, dass hier tatsächlich verschiedene, sagen wir mal, Lebensentwürfe vertreten sind. In den beiden Systemen nahe Sydney waren die Antwortenden im Durchschnitt viel jünger als in den beiden anderen Systemen, nämlich eher um die 40, während im letzten System der Median um die 70 Jahre lag, also schon im Rentenalter. In 2 der 4 Systeme sprachen rund 10% der Antwortenden eine andere Sprache als Englisch im Alltag, in 2 anderen 50-60%. Aber das war je einmal in einem System nahe Sydney und nicht nahe Sydney. Wir können also nicht sagen, dass die Großstadt darauf Einfluss hat. In einem System hatten rund 14% einen Hintergrund als Aboriginal Australians oder Torres Strait Islanders. Im Bundesstaat New South Wales gesamt liegt deren Anteil im Vergleich dazu bei rund 3,5%. Es ist also tatsächlich eine gewisse Bandbreite bei den Antwortenden zu beobachten. Gleichzeitig haben selbstverständlich vor allem Menschen geantwortet, welche die Bibliotheken sonst nicht selten nutzen. Hier war interessant, dass zumindest vor den Schließungen Ende 2021 der Großteil dieser NutzerInnen rund 30 Minuten pro Besuch in der Bibliothek verbrachte, also wohl vor allem Medien auslief. Aber gehen wir zu den konkreten Ergebnissen bezogen auf die Schließung und darauf, was die Leute an den Bibliotheken vermissten. Zuerst ein wenig Widerspruch. Von denen, die antworteten, vermissten rund 10% die Bibliothek und die Besuche dort nicht. Es gilt also nicht für alle, aber für den meisten Teil. Diese 10% stimmten dann auch fast genau mit den Zahlen derer überein, die angaben, die Bibliothek in Zukunft wohl weniger besuchen zu werden. Das waren rund 9%. Bei dieser Frage interessant ist aber vor allem, dass zumindest während des Lockdowns rund 20% angaben, dass sie in Zukunft öfter in die Bibliothek kommen würden. Warum ist das so? Was denken Sie, würde sie mehr in die Bibliothek führen? In den Freitextantworten wurde erwähnt, dass die Antwortenden während des Lockdowns gemerkt hätten, wie oft und wofür sie die Bibliothek im Alltag nutzen würden. Einige erwarteten auch, in Zukunft zum Beispiel mehr in den Bibliotheken zu arbeiten oder zu lernen. Teilweise ging es darum, dass sie das im Homeoffice nicht konzentriert genug tun könnten. Aber grundsätzlich scheinen Nutzende durch die Schließung vor allem gemerkt zu haben, wie sehr sie sich sonst auf das Funktionieren der Bibliothek verlassen hätten. Das klingt alles positiv für Bibliotheken, auch wenn man bedenkt, dass in der Umfrage vor allem aktive Nutzende geantwortet haben. Aber es wird etwas komplizierter. Gefragt, was sie von den Angeboten der Bibliotheken am meisten vermissen würden, wurde von mehr als 50% der Antwortenden das Browsen in den Regalen und das Aussuchen von Medien genannt. Das war mit Abstand die wichtigste Aktivität. Es wurde auch begründet, dass zum Beispiel die Auswahl von Medien am Rechner für eine Anzahl von NutzerInnen viel schwieriger wäre als an den Regalen und sie deshalb hofften, dass sie die Bibliotheken bald wieder öffnen würden. Grundsätzlich passt das zu deren Angabe, im Durchschnitt 30 Minuten für einen Bibliotheksbesuch zu brauchen. Aber wir merken schon, das ist nicht das, was Bibliotheken in ihren Strategiepapieren oder so in den Vordergrund stellen. Zweiter wichtiger Grund, die Bibliotheken zu besuchen und zu hoffen, dass sie bald wieder offen wären, war der Besuch mit Kindern oder Enkelkindern. Es waren 10%, die das angaben, also weit weniger als die, die vor allem für Medien für sich selber kommen, aber doch noch bemerkenswert viele. Die Schließung haben da offenbar auch Routinen von Familien, die regelmäßig die Bibliothek besuchten, unterbrochen. Dritte wichtige Aktivität war das Lernen in den Bibliotheken. Die Umfrage war erst für Personen ab 18 Jahre offen, also waren viele SchülerInnen gar nicht zugelassen. Insoweit ist es für die AutorInnen bemerkenswert, dass diese Aktivität oft genannt wurde. Allerdings mehr in dem Bibliothekssystem nahe Sydney, in der auch eher junge Menschen wohnen und an der Umfrage teilnahmen. Soziale Interaktion wurde auch als wichtige Aktivität genannt, die vor den Schließungen mit Bibliotheken verbunden wurden. Das konnte Kontakte mit dem Bibliothekspersonal als auch mit anderen NutzerInnen bedeuten. Teilweise mit immer den gleichen Personen, teilweise auch mit wechselnden. Und es konnte auch heißen, einfach unter Menschen zu sein, auch ohne mit diesen zu kommunizieren. Genannt wurden soziale Interaktionen aber mehr in den beiden Systemen, die nicht nahe an Sydney lagen. Es war im eher kleinstädtisch-ländlichen Raum offenbar wichtiger. Weiterhin oft erwähnt wurde das Lesen als Aktivität, die vermisst wurde. Sowohl als Lesen an sich, als auch explizit das Lesen in der Bibliothek. Teilweise auch an spezifischen Plätzen in der Bibliothek. Und dann gab es eine ganze Reihe von anderen Aktivitäten, die auch erwähnt wurden. Aber immer von einer kleinen Zahl von NutzerInnen. Dazu zählten die Bibliothek als privates Büro bzw. Arbeitsplatz, als Ort, um sich mit TutorInnen zu treffen. Die Bibliothekscomputer wurden erwähnt. Aber auch die Lesung und andere Aktivitäten, welche die Bibliotheken sonst regelmäßig organisieren. Für all diese Aktivitäten gilt, einerseits wurden sie vor den Schließungen in der Bibliothek durchgeführt, andererseits wurden sie vermisst und die Antwortenden hofften, sie bald wieder durchführen bzw. besuchen zu können. Die jeweiligen Prozentzahlen zwischen diesen Punkten waren immer ungefähr gleich. Also die meisten Menschen brausten oft durch die Regale und die meisten Menschen hofften auch, bald wieder durch die Regale brausen zu können und so weiter. Wir sehen bei den Antworten aber schon eine Tendenz. Das sind vor allem, sagen wir mal in Anführungszeichen, klassische Aktivitäten. Man darf sich nicht vorstellen, dass Bibliotheken in Australien nur solche Angebote machen. Die sind genauso dabei, sie ständig umzubauen, neue Aktivitäten einzuführen und so weiter wie im Dachau. Beispielsweise stammen die ersten Texte zu Makerspaces in Bibliotheken meines Wissens nach aus Australien und nicht, wie manchmal behauptet wird, den USA. Und trotzdem, wenn man die Menschen im Lockdown fragte, was sie wichtig an ihren Bibliotheken fanden, dann gab es viele verschiedene Antworten und es gab viele, viele positive Rückmeldungen. Aber es ging vor allem um das, was Bibliotheken ansonsten eher in den Hintergrund schieben. Wir sehen das auch in einer anderen Fragebatterie, nämlich Fragen danach, wie Bibliotheken wahrgenommen werden und welche Medien genutzt werden. Die Antwortenden benutzten immer zum Beschreiben der Bibliotheken sehr viele positive Begriffe. Relaxing, friendly, an alternative to home. Auch die Möblierung wird positiv als warm und komfortabel beschrieben. Und aber auch, mehr als das, als ruhig. Bücher sind den NutzerInnen von allen Medien am wichtigsten. Sowohl als Medium, das sie ausborgen, als auch als Medium, von dem sie praktisch umgeben sein wollen, wenn sie die Bibliotheken besuchen. Andere Medien oder die Bibliothekscomputer werden auch erwähnt, aber immer viel weniger. Heider et al. Machen diesen Punkt auch selber. Auf der einen Seite zeigen die Ergebnisse ihrer Umfrage ihrer Meinung nach, dass Bibliotheken beliebt sind und auch von den NutzerInnen geschätzt werden. Bibliotheken in Australien hätten es geschafft, für die NutzerInnen eine wichtige Einrichtung zu sein. Eine Einrichtung, die teilweise fest in das Leben und den Alltag der Menschen integriert ist. Dies würde für Menschen mit prekärem Hintergrund noch mehr gelten, als für Menschen, die in einer sozial sicheren Position leben würden. Die Erfahrung der geschlossenen Bibliotheken hätte auch klar gemacht, dass es für sie oft gar keinen Ersatz gäbe. Aber das, was Menschen an Bibliotheken vor allem wichtig fanden und was sie vor allem an ihnen schätzten, ist nicht unbedingt das, was als in Anführungsstrichen dritter Ort beschrieben und von Bibliotheken selber angeschrieben wird. Die AutorInnen formulierten dies netter, als ich das vielleicht tun würde. Aber sie zeigen, dass es eine bemerkenswerte Differenz gibt zwischen der Wertschätzung einigermaßen klassischer Angebote von Bibliotheken durch die NutzerInnen auf der einen Seite und dem Diskurs von Bibliotheken über die eigene Rolle auf der anderen Seite. Das ist dann auch das, was ich relevant für die Bibliothekspraxis im DAC-Raum beschreiben würde. Aus der Studie, die, wie gesagt, in einem spezifischen Kontext durchgeführt wurde, lässt sich lernen, dass es diese erstaunliche Differenz gibt. Eine große Wertschätzung von NutzerInnen für einigermaßen klassische Angebote öffentlicher Bibliotheken, die wirklich erstaunlich kontinuierlich ist und die ja auch nur da sein kann, weil Bibliotheken mit diesen Angeboten recht erfolgreich sind. Aber gleichzeitig halt eine Wertschätzung für Angebote, über die Bibliotheken selber in ihrer Fachliteratur viel weniger reden oder nachdenken. Das deckt sich mit den Ergebnissen anderer Studien mit vergleichbaren Themen, auch in anderen Kontexten als im australischen. Für mich ist klar, dass Bibliotheken daraus lernen können, die in der Literatur oder auf Konferenzen eher stiefmütterlich behandelten, in Anführungszeichen, klassischen Angebote, wie das Bestandsmanagement von physischen Medien oder so, eine stärkere Beachtung zu schenken. Nichts ist dagegen zu sagen, nach weiteren Aufgaben von Bibliotheken zu suchen oder neue Angebote auszuprobieren oder neue Medien in den Bestand zu integrieren. Aber das ist weiterhin nur etwas, was einen kleinen Teil von Menschen erreicht. Eine andere Sache, die damit zusammenhängt, ist, dass auch diese Studie gezeigt hat, dass der normale Bibliotheksbesuch eines Großteils der NutzerInnen recht kurz ist. Hier sind es 30 Minuten gewesen, in anderen Studien sind es auch mal 20 oder 25 Minuten. Aber das ist weiter der Hauptteil der Besuche in Bibliotheken. Leute kommen, suchen sich Medien aus, entlehnen sie und gehen wieder. Schaut man in Bibliotheksstrategien und dergleichen, geht es aber vor allem heutzutage um viel längere Besuche, um Veranstaltungen, um Lernlandschaften und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber die Nutzenden mit solchen längeren Aufenthalten sind weiterhin in der Minderzahl und werden das wohl auch bleiben. Nur, wenn man die meisten NutzerInnen nur kurz in den Räumen der Bibliotheken sieht, sollte man sie bei den Planungen und so weiter nicht vergessen. Interlude. Es ist Sommer. Also, wir durchleben gerade die Klimakatastrophe und das Wetter fühlt sich deshalb nicht immer so an, aber es ist zumindest Ende des Frühlingssemesters und offenbar der Zeitpunkt, an dem gleich mehrere Zeitschriften im Bereich Bibliothekswissenschaft und Bibliothekswesen ihre aktuellen Nummern abgeschlossen und veröffentlicht haben. In der letzten Ausgabe dieses Podcasts habe ich schon die Nummer der Libreas zum Schwerpunkt Big Scholarly Data erwähnt. Seitdem ist aber auch die 0277 mit Beiträgen, die eigentlich auf der WISCOM 2022 vorgetragen werden sollten, erschienen. Diese stehen unter dem gleichen Motto wie die abgesagte Konferenz, nämlich, Anführungsstriche, wie macht ihr das, öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken im Dialog? Auch die OBIB hat ihre zweite Ausgabe dieses Jahr publiziert. Das ist eine inhaltlich freie Ausgabe. Eine Ausgabe der OBIB pro Jahr besteht ja immer aus Beiträgen, die erst Konferenzbeiträge beim Deutschen BIB-Tag waren, und eine Ausgabe besteht fast immer nur aus Arbeitsberichten von bibliothekarischen Kommissionen. Aber die beiden anderen Ausgaben im Jahr haben meist keinen Schwerpunkt, so halt auch diese. Und das API-Magazin aus dem Department der HAW Hamburg ist ebenso neu da. Die Zeitschrift versteht sich ja als studentische Publikation. Deshalb finden sich auch in dieser Ausgabe vor allem Beiträge aus dem Studium und von Praktika, die von Hamburger Studierenden observiert wurden. Sektion 2. In der ersten Sektion, bei der Umfrage aus Australien, habe ich gesagt, dass man immer den Kontext beachten muss. Man kann Ergebnisse aus einem Land nicht einfach in ein anderes Land übertragen. Aber man kann auch nicht immer alle Ergebnisse einfach mit dem Hinweis verwerfen, dass das halt anders wäre und hierzulande deshalb nicht gelten würde. Egal, wo jetzt hierzulande ist. Man muss es immer prüfen, bevor man entweder das eine oder das andere tut. Eine super Möglichkeit für solche Überprüfungen ist selbstverständlich immer, eine Studie zu reproduzieren. Also zum Beispiel beim nächsten Lockdown, in dieser oder halt der nächsten Pandemie, die gleiche Umfrage wie in Australien hier im Dachraum durchzuführen. Dann hat man auch gleich zwei Artikel, die man schreiben kann, einmal zu den Ergebnissen selber und einmal einen Vergleich zwischen den Ergebnissen dieser beiden Umfragen. Aber das geht nicht immer. Was man aber gut machen kann, ist nach anderen Indizien zu suchen, ob die Ergebnisse ähnlich sind oder gerade nicht ähnlich sind. Und das können wir im Fall der Umfrage aus der ersten Sektion zumindest zum Teil mit der Studie, die ich hier in der zweiten Sektion vorstellen möchte. Zugegeben, es ist mal wieder eine meiner eigenen Studien, aber sie passt halt gut. Es geht um die Studie Öffentliche Bibliotheken 2022 Stand und Entwicklung Bericht, die gerade als Nummer 3 der Berichte des Büro für Bibliothekswissenschaft veröffentlicht wurde. Falls Sie jemand bekannt vorkommt, ich habe die Studie mit der gleichen Methodik schon letztes Jahr durchgeführt und deren Ergebnisse hier im Podcast besprochen. Aber das ist auch so ein bisschen die Idee hinter dieser Studie, sie jetzt Jahr für Jahr zu wiederholen, um dann auch gegebenenfalls Veränderungen sehen zu können. Es gab bei den Ergebnissen auch tatsächlich einige Unterschiede, die ich gleich nennen werde. Und dann werde ich, nach diesem Vorwort hier, auch nochmal schauen, ob die Ergebnisse hier zu den Ergebnissen aus Australien passen. Okay, kurz zur Idee hinter der Studie. Es geht darum herauszufinden, was Bibliotheken selber über ihre Arbeit berichten. Also auch, was sie von ihrer Arbeit als wichtig ansehen. Was stellen sie in den Vordergrund? Welche Themen greifen sie auf und damit auch, welche nicht? Was gilt für sie als erfolgreich? Dazu wurden 50 Jahresberichte von öffentlichen Bibliotheken über das Jahr 2021 ausgewertet. Die Berichte wurden zufällig ausgewählt und nur darauf geachtet, dass Bibliotheken aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich dabei waren. Ansonsten Größe der Bibliothek, wie viel Personal, wie lange der Jahresbericht ist, in was für eine Gemeinde oder Stadt die jeweilige Bibliothek angesiedelt ist. Das war alles egal. Bibliotheken aus Liechtenstein hätten auch dabei sein können, aber die habe ich zufällig nicht gezogen. Das hat dann dazu geführt, dass auch wirklich sehr unterschiedliche Bibliotheken und Jahresberichte ausgewertet wurden. Ausgewertet heißt, dass ich sie alle gelesen, inhaltlich kodiert, die Codes systematisiert und dann die Häufigkeiten, mit denen die Themen vorkamen, ausgezählt habe. Hier ist die Idee, dass die Systematik sich aus dem ergibt, was die Bibliotheken als relevant für ihren Bericht ansehen. Also was sie erwähnt oder nicht erwähnen. Und auch zum Beispiel, wie sie etwas nennen. Jahresberichte, das muss man nochmal sagen, eignen sich dafür recht gut, weil es eigentlich keine Vorgaben für sie gibt. Es kann Ausnahmen geben, wenn zum Beispiel eine Gemeinde spezifische Vorgaben macht oder wenn Bibliotheken von Stiftungen geführt werden und das jeweilige Stiftungsrecht bestimmte Angaben fordert. Aber im Großen und Ganzen sind es die Bibliotheken selber, die entscheiden, ob sie überhaupt Jahresberichte schreiben, ob sie diese veröffentlichen und wie die Jahresberichte aussehen und was in ihnen steht. Man kommt also recht gut an die Realität in den Bibliotheken heran. Zumindest daran, was die Bibliotheken an ihrer Arbeit wichtig finden. Denn selbstverständlich sind alle Jahresberichte auch darauf ausgerichtet, die eigene Arbeit positiv darzustellen. Okay, das habe ich alles letztes Jahr genauer ausgeführt. Schauen wir uns lieber die Ergebnisse an. Zuerst, was alle öffentlichen Bibliotheken geprägt hat, war die Covid-19-Pandemie. Dazu fand sich in jedem Jahresbericht etwas zu lesen. Das ist wenig überraschend. Überraschend war eher, wie umfangreich das teilweise war. Manchmal wurden ganze Chroniken über die einzelnen Schließungen, Regelungen und so weiter geschrieben. Und auch etwas überraschend war, dass die Pandemie vor allem als Herausforderung für die jeweilige Bibliothek interpretiert wurde, die irgendwie vorübergehen wird. Man hat manchmal den Eindruck, als wären die Bibliotheken dabei sehr auf sich fokussiert und würden zum Beispiel gar nicht fragen, was sich durch die Pandemie ansonsten verändert haben könnte. Weiterhin interessant war, welche Themen Bibliotheken sonst in großer Zahl als so wichtig ansehen, dass sie dazu etwas in ihren Jahresberichten schrieben. Das war nämlich vor allem a. Zahlen zur Ausleihe von Medien bzw. Nutzung elektronischer Medien, b. Angaben zum Bestand und teilweise zur Bestandsentwicklung, c. Angaben zu aktiven NutzerInnen und zu konkreten Bibliotheksbesuchen und d. Ein weiteres wichtiges Thema war die interne Arbeit, also vor allem Angaben zum Bibliothekspersonal, zur Personalentwicklung und zur Förderung von Projekten. Andere Themenbereiche kamen vor, aber dies waren die vier wichtigsten oder mit Covid-19 die fünf wichtigsten. Oder, um schon mal die Verbindung zur australischen Studie vorwegzugreifen, öffentliche Bibliotheken im Dachraum beschreiben ihre eigene Arbeit vor allem auch an den Anführungszeichen klassischen Themen orientiert. Die finden sie im Alltag offenbar wichtig. Gehen wir kurz tiefer in die Ergebnisse. Bei den Ausleihen bzw. der Mediennutzung gibt es nur Tendenzen. Wenn das überhaupt angegeben wurde, sank in den meisten Bibliotheken die Ausleihe der physischen Medien und stieg die Nutzung der elektronischen Medien. Aber manchmal war es auch anders. Und oft gaben Bibliotheken einfach nur die Zahlen an, ohne eine Verbindung zu den Vorjahren zu ziehen. Beim Bestand ist die Entwicklung eindeutiger. Der Bestand von öffentlichen Bibliotheken im Dachraum besteht heute vor allem aus a. physischen Büchern, b. einer Lizenz der Onleihe für elektronische Medien und c. immer stärker Tonis. All das wird von den Bibliotheken ergänzt, beispielsweise mit einer Lizenz für englischsprachige Online-Medien bei Overdrive oder anderen physischen Medienformen. Es ist vollkommen normal, dass eine Bibliothek mehr als die drei genannten Medientypen anbietet, aber welche das sind, das ist jedes Mal anders. Und es ist im Fluss. Einige Bibliotheken schreiben davon, dass sie bestimmte Mediengruppen entfernen werden, andere führen dafür neue ein. Aber der Fokus auf physische Bücher ist immer gegeben. Interessant war, dass in den 2021er Berichten nicht wenige Bibliotheken kurz das eigene Bestandsmanagement beschrieben. Also zum Beispiel erklärten das und warum sie immer ungefähr gleich viele physische Medien haben oder nach welchen Faktoren bei ihnen Medien ausgewählt werden. In praktisch allen Jahresberichten wurden Angaben zur Veranstaltung gemacht, teilweise auch dazu, welche geplant oder abgesagt wurden. Aber auch diese Veranstaltungen haben einen, in Anführungsstrichen, recht klassischen Kern. Jede Bibliothek, die über Veranstaltungen berichtete, berichtete über Lesung und Leseförderangebote wie den Lesesommer. Es gab sehr wohl auch andere Veranstaltungen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Bibliotheken auch anderes anbieten. Eine Bibliothek der Dinge, Lastenfahrräder oder so weiter. Aber was? Das ist immer unterschiedlich. Außer Lesung und Leseförderung fanden sich nur noch Ausstellungen in einer relevant größeren Anzahl von Bibliotheken. Der Fokus dieser ganzen Literaturarbeit und Leseförderung von Bibliotheken sind, laut ihren Jahresberichten, Kinder und manchmal Jugendliche. Aber selbst wenn Bibliotheken 2021 nur wenige Veranstaltungen anbieten konnten, dann waren diese immer für Kinder. Es gibt Bibliotheken, die nur für Kinder Veranstaltungen organisierten, aber keine, die im Gegenteil gar nichts für Kinder anbot. Dies setzt sich auch fort, wenn man die Kooperationspartner betrachtet, die in den Jahresberichten angeführt werden. Es sind zuvörderst Schulen und Kindergärten. Nur in Einzelfällen sind es andere Einrichtungen und dann auch, wie Kinderheim oder Volkshochschule, entweder Bildungseinrichtungen oder solche, die sich auf die Arbeit mit Kindern konzentrieren. Oder, um es nochmal herauszustreichen, vor allem in Anführungszeichen klassische Angebote, Themen und Zielgruppen. Das heißt nicht, dass es nicht Veränderungen gab. Zum einen finden sich immer auch Bibliotheken, die sich in anderen Themenbereichen engagieren. Aber immer einzelne. Es scheint vor allem davon abzuhängen, ob sich in der Bibliothek jemand zum Beispiel für Maker-Angebote engagiert. Und ein wenig auch davon, wie groß die Bibliothek ist. Je größer, umso eher gibt es Angebote, die über das Lesen und die Leseförderung hinausgehen. Was sich hingegen findet, ist ein ständiger Umbau von Bibliotheken und auch Planung dafür in der nahen Zukunft. Dies fand sich erstaunlich oft auch im Vergleich zum letzten Jahr. 3 Bibliotheken von 50 erwähnten Neu- oder Umbauten und 7 neue Möbel in der Bibliothek. 3 wechselten die Bibliothekssoftware. Dafür, dass all dies nicht jährlich passiert, passiert es doch erstaunlich oft. Und, wie gesagt, über die nahe Zukunft denken Bibliotheken auch ständig nach und integrieren sie als Thema in ihre Jahresberichte. Das kann heißen, dass sie aufzählen, welche Lesungen geplant sind, aber auch welche Neu- und Umbauten. Sie vermitteln mit ihren Jahresberichten also den Eindruck von recht gut funktionierenden und sich entwickelnden Einrichtungen. Eine Sache, die bei den Jahresberichten herausstach, war, wie oft in ihnen Förderprogramme, das Schreiben von Förderanträgen oder auch das Entwerfen von Projekten für solche Förderungen erwähnt wurde. In wissenschaftlichen Bibliotheken, wo viele Strukturen an der Wissenschaft selber orientiert sind, wäre das nicht erstaunlich. Aber offenbar wird das Einwerben von Fördermitteln und auch die Existenz von Förderprogrammen langsam zum Alltag auch von öffentlichen Bibliotheken im Dachraum. Das ist etwas, was man in den nächsten Jahren beobachten sollte. Was auch auffällt ist, welche Themen nicht oder kaum vorkommen. Vom dritten Ort wird zum Beispiel in nur 4 Jahresberichten gesprochen und das meint dann jeweils etwas anderes. Medienkompetenz wird auch 4-mal erwähnt, Informationskompetenz gerade mal 2-mal. Maker-Angebote in irgendeiner Form tauchen in 2 Jahresberichten auf. Urban Gardening zum Beispiel gar nicht. Also, viele Themen, die man erwarten würde, weil sie in den Zeitschriften und Reden oft erwähnt werden, sind offenbar für die konkreten Bibliotheken nur mäßig wichtig. Und gerade das, was gar nicht erwähnt wird, merkt man tatsächlich nur, wenn man explizit danach schaut. Ein Beispiel. In den französischen Bibliothekszeitschriften findet sich das Thema Kampf gegen den Analphabetismus recht häufig als Aufgabe von öffentlichen Bibliotheken. In den Jahresberichten aus dem Dachraum gar nicht, obwohl es, wie die französische Literatur zeigt, eigentlich nicht unpassend wäre. Aber es ist offenbar nicht Teil der Arbeit von vielen öffentlichen Bibliotheken im Dachraum. Ich denke, man braucht nicht viel diskutieren, was diese Ergebnisse für die Bibliothekspraxis bedeuten. Erstens scheinen öffentliche Bibliotheken im Dachraum recht gut aufgestellt zu sein, sonst würden sie sich nicht ständig weiterentwickeln können. Und zweitens gibt es weiterhin die Basis von physischen Büchern, Kindern als Zielgruppe sowie Leseförderung und Literaturveranstaltungen als Hauptarbeit von Bibliotheken. Elektronische Medien und Versuche von Bibliotheken, diese Angebotspalette zu erweitern, ergänzen dies. Aber es sind doch vor allem klassische Angebote, die nicht nur von Bibliotheken bereitgestellt, sondern auch von ihnen selber als Thema für ihre Jahresberichte ausgewählt werden. Ob es dabei Veränderungen gibt, kann man nach 2 Studien dieser Art noch nicht sagen. Das gilt frühestens, wenn ich oder jemand anders es nächstes Jahr wieder schaffe, 50 Jahresberichte auszuwerten. Erstaunlich ist aber doch, dass die meisten Themen, die zum Beispiel 2021 in den bibliothekarischen Zeitschriften wie der BUB, der Bibliswiss Info oder den Büchereiperspektiven besprochen wurden, kaum in den Jahresberichten auftauchen. Unterstützen die Ergebnisse aus dieser Studie aus dem Dachraum die Ergebnisse aus Australien? Mir scheint ja. Sie sind zumindest ein Indiz dafür, dass zumindest die Grundstruktur ähnlich ist. Bibliotheken im Dachraum wählen vieles von dem, was die Antwortenden in Australien an ihren Bibliotheken wichtig fanden, aus, um es in den eigenen Jahresberichten darzustellen. Es scheint also wirklich, dass es neben aller Veränderung weiterhin ein gewisses klassisches Portfolio gibt, das NutzerInnen und BibliothekarInnen gemeinsam an öffentlichen Bibliotheken relevant finden. Und das auch in verschiedenen Ländern. Was sich daraus für die Bibliothekspraxis lernen lässt, scheint sich aufzudrehen. Dieser Kernbereich sollte bei allen Veränderungsprozessen und allen Zukunftsplanungen nicht aus den Augen verloren werden. Vor allem sollte er nicht negativ abgewertet werden, weswegen ich hier auch das positiver klingende Wort klassisch benutzt habe und nicht zum Beispiel traditionell. Ich weiß, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt und klinge vielleicht langsam, als würde ich keine anderen Themen haben. Aber je länger, je mehr finden sich einfach Evidenzen dafür, dass es tatsächlich so ist. Eventuell müsste ich oder jemand anders jetzt mal einen Schritt weitermachen und beispielsweise klären, was dies für bibliothekarische Publikationen, Konferenzen oder die Ausbildung heißt. Okay, damit sind wir am Ende der 14. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, Sie interessieren sich auch für die nächsten Ausgaben. So mir denn die richtigen Studien unterkommen, werde ich dann auch wieder Themen für andere Bibliothekstypen besprechen. Versprochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, stay by.